Herzlich willkommen zur zweiten Folge von den neuen unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lernen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Gesetz und Evangelium beschäftigen. Alex.
Ja, halt, wer sind wir überhaupt?
Ja, stimmt, wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Marc Megel und ich habe hier zu Gast Alexander Schneider.
Hallo, ein Theologiestudent und ein Theologieenthusiast.
Naja, ja. Aber Theologiestudent ist ja jeder.
Oh, entschuldige bitte, wie nennt man dich denn jetzt überhaupt?
Diplom-Theologe. Zum Thema Gesetz und Evangelium. Alex.
Du bist wieder der, der die Fragen ringt.
Genau. Also, Alexander. Gesetz und Evangelium. Was findest du gut an dieser Unterscheidung? Oder beziehungsweise wie verstehst du das?
Was ist überhaupt Gesetz und Evangelium?
Genau.
Warum reden wir drüber? Es ist eine der lutherischen Charakteristiken, wenn sie vom Wort Gottes, von der Schrift sprechen, zu sagen, dass es in zwei grundsätzliche Worte zerfällt, Gottes Worte, oder dass es zwei grundsätzliche Aussagen darin gibt, und zwar die eine das Gesetz und das andere das Evangelium. Evangelium, für die es vielleicht nicht wissen, von EU Angelion, Botschaft, und EU gut. Ja, schon wieder im Englischen.
Euangelion.
Das ist wieder die deutsche Aussprache vom Griechisch oder die englische.
Die deutsche ist die richtige.
Auf jeden Fall.
Also zumindest alle Sprachen, das können Deutsche.
Ganz genau. Richtig, und das sind diese die beiden Worte, und das ist eine unglaublich grundlegende, wichtige Sache für das Bibellesen. Und wie wir auf unserem Blog jedenfalls schriftlich schon ein paar Mal rausgestrichen haben, für ganz viele andere Sachen, zuletzt zum Beispiel über Luther, dass sogar die christliche Anthropologie in Gesetz und Evangelium fällt. Der verlorene Mensch, der Teil des Gesetzes, und die Rettung des Menschen, das Evangelium, um es kurz zu sagen.
Vielleicht machen wir erstmal noch an der Stelle weiter. Was ist das Gesetz und was ist das Evangelium?
Marc, kannst du uns da weiterhelfen?
Ja, also ich versuch's. Gesetz ist im Groben der Anspruch Gottes und das Evangelium ist die Verheißung Gottes. Also sprich der Zuspruch zum Anspruch. Dann ist natürlich die Frage, stellt Gott überhaupt einen Anspruch an uns Menschen? Und zumindest die Bibel würde das definitiv mit Ja beantworten.
Da würde ich sogar sagen, ist das ganze Konzept von Anspruch nicht überhaupt Teil der gefallenen Schöpfung?
Warum erst die gefallenen?
Weil Anspruch ja immer die Möglichkeit beinhaltet, hinter dem Anspruch zurückzubleiben. Man hat so eine negative Assoziation mit Anspruch manchmal, dass jemand einen Anspruch an einen stellt, ist, dass jemand immer will was von einem und man muss sich anstrengen, das irgendwie zu schaffen. Die nicht gefallene Schöpfung, da ist ja das Gesetz aufs Herz geschrieben, wie es bei uns nur bei der, in unserem Mix aus Simul Justus et Peccator nur einen geretteten Teil des Menschen quasi ist, zum Teil. Wir kämpfen ja immer noch mit unserem Fleisch, bis wir gestorben sind. Das heißt, mit dem alten Teil, der immer noch nicht will, was Gott will. Und und deswegen frage ich mich, ob das eher zu alten, aber da sind wir vielleicht schon in so einem,
Das ist eher dann von einer Spezialfrage.
Ganz genau.
Aber in der klassischen Dogmatik ging es auch um die Frage, konnte der Mensch vor dem Fall überhaupt sündigen? Und er konnte es, weil er hat es. Also das heißt, er konnte auch gegen wieder zurückfallen hinter den Anspruch.
Er hatte
die Möglichkeit zu sündigen.
Er hatte die Möglichkeit zu sündigen, aber ohne, vor dem Sündenfall, da gab es ja noch kein Zurückfallen hinter dem Anspruch. Also keinen Anspruch, der definitiv was ist, wohin man soll, also was ein Höhersteigen vielleicht beinhaltet. Vielleicht gab es ihn noch gar nicht. Aber das denken wir uns später aus.
Ach so, ist das Gesetz? Aber der Mensch, Der war ja quasi korrumpiert oder noch nicht gefallen. Das heißt, er hatte die Fähigkeit, nicht zu sündigen.
Es war ihm Natur, nicht zu sündigen. Es gab gar keine Sünde. Das heißt, es gab auch keinen Anspruch, den er nicht erfüllt hat, also den er nicht sofort erfüllt hat. Also ist es eine Frage, ob es in Anspruch in unserer Konzeption überhaupt sein kann, quasi.
Na, aber es gab doch definitiv in der zweiten Schöpfungserzählung da im Bericht
ja,
das Gesetz Gottes.
Genau.
Von allen Bäumen darfst du essen, aber nicht von dem einen.
Ja,
von
und dem Baum der Erkenntnis. Vorher gab es auch noch ganz andere, zum Beispiel.
Das ist ja schon ein Gesetz.
Ja, genau, das ist ein das ist, tu was nicht, was du ganz einfach nicht tun kannst, indem du es nicht machst. Nämlich, dass dem fällt dem Menschen nicht schwer. Es ist nicht so gegen seine Natur wie heute, aber wir sprechen die ganze Zeit schon aus den Gesetzesbegriffen, die wir vielleicht noch für unsere Hörer grundlegend darlegen sollten. Nämlich die drei Gebräuche des Gesetzes. Oder Usi, wäre das? Wäre Usi die Mehrzahl im Latein, mein Latein-Experte?
Auf keinen Fall Latein-Experte. Latein ist die alte Sprache, die ich am meisten vernachlässigt habe. Aber wenn ich im Kopf habe, dann ist Usus U-Deklination und dann ist der Plural Usus.
Usus, genau. Die drei Usus, Marc. Sag's mir mal.
Okay, ja, der erste Gebrauch des Gesetzes, der Reihe nach, sollten wir haben, oder?
Ja, genau, das ist wichtig.
Du hast es ja doch irgendwo aufgeschrieben, oder?
Nee, ich nicht. Ich habe nur die
Solider Deklaration. Da ist
das der steht's drin, ja?
Ja.
Vom dritten Usus steht's danach. Vom dritten Brauch des Gesetzes.
Warte mal, das kann man gut.
Ich hab's. Meinst du, der erste ist, nachdem das Gesetz Gottes nicht allein dazu nützt, dass dadurch äußerliche Zucht und Ehrbarkeit wieder die wilden und ungehorsamen Leute erhalten wird, das wäre der Usus Bitte?
Ich dachte Usus Politicus.
Also Usus Politicus,
der,
genau.
Der quasi um die äußere Zucht herzustellen.
Ganz genau. Der zweite ist, dass durch solches die Menschen zur Erkenntnis ihrer Sünde gebracht würden.
Usus Elenzicus.
Elenzicus. Und drittes, sondern auch, wenn sie durch den Geist Gottes neu geboren, zu dem Herrn bekehrt und also ihnen die Decke Mosi aufgedeckt, nämlich die Decke Mosi ist der gefallene Zustand des nichts Gutes machen können, sehr schön, in dem Gesetz leben und wandeln, hat sich über diesen dritten und letzten Brauch, ja, da gab es Streit drüber. Deswegen haben sie in der Solider Deklaration, in der Formula Concordia überhaupt drüber geschrieben. Nämlich, das wäre, wie wird's gesagt? Riegel, Spiegel und Regel.
Genau.
Riegel gegen die bösen Leute oder gegen bösen Leute ist gut, wir sind alle böse Leute und wir alle brauchen den Riegel. Und der zweite, der aber für uns fast noch wichtig ist, vielleicht hier, ist eben der Spiegel, der Erkenntnis der Sünde, weil ich das Gesetz nicht erfüllen kann. Es stimmt irgendwas nicht in der Welt.
Ja. Genau, ich glaube, was halt da auch noch zu klären ist, der Fall, oder das zumindest kurz anzureißen, weil
darüber haben wir noch nicht
wird der Mensch als gefallen gedacht, also sprich, unter der Sünde. Und er kann ja nicht ohne Sünde leben, also, oder sündlos leben. Kriegt er nicht hin, von alleine.
Genau. Wir haben wir haben heute zum Beispiel recht oft, es ist schwer, das aus dem Christentum heute herauszuhören an manchen Stellen, aus Predigten und aus dem, was man so hört, weil so oft und so gern betont wird, zum Beispiel, du wirst mir gleich sagen, welcher Psalm das ist, ich bin gut geschaffen, Gott hat mich schon im Leib meiner Mutter geschaffen, was ja vielleicht auch primär andere Aussagen hat, wird oft so genommen wie, du bist super, wie du bist geschaffen, unperfekt und doch perfekt, ja, vollkommen, unvollkommen, doch vollkommen, habe ich, glaube ich, vor kurzem gelesen. Und das ist doch...
Psalm 139.
Ja, danke dir. Und das ist diese Idee...
Also ja, das denke, ist halt, meinst.
Ja, bestimmt. Ich glaube dir das. Diese unvollkommen, doch vollkommen Idee ist eher aus solchen Selbsthilfebüchern. Dein Problem ist nicht in deiner Persönlichkeit verhaftet oder in deinem Leben selber, sondern nur in dem, wie du über dein Leben denkst. Dass du mit deiner Unvollkommenheit nicht zurechtkommst, lass los und so. Das hört man auch recht viel aus christlichen Kreisen jetzt in verschiedenen Spielarten so ist jedenfalls mein Eindruck, die eigentliche christliche Lehre ist, aber dass du eben keine Grauzone, sondern wir waren perfekt geschaffen, es ist gut, was auch oft in dem Zusammenhang zitiert wird, nur wird dann der Fall rausgelassen. Und indem wir von unserem ursprünglichen göttlichen Bild abgefallen sind, weil ja Gottes Gesetz nicht gehorcht wurde und wieder sein Befehl oder wieder seine Anweisung gehandelt wurde, wieder sein Willen. Das ist vielleicht doch mal eine bessere Ausdruck.
Genau.
Und da können wir uns gleich über Ethik und Moral, über überhaupt ethische Systeme unterhalten, dass die immer ein, dass eigentlich kein ethisches System überhaupt logisch funktionieren kann, ohne einen Bezugspunkt zu haben, der gut und schlecht bedingt.
Ja, das hängt ja aber auch zusammen mit dem ersten Gebrauch, mit dem Regel.
Ja. Sag mal, inwiefern? Ich dachte jetzt sehr an den zweiten.
Ich hing erstmal daran, Gottes Gesetz. Wenn es auch wirklich ein Riegel sein soll, um das Böse einzudämmen auf der Welt, bräuchte man da auch einen gewissen Konsens dazu. Und ich sag mal so, wenn man ein Naturgesetz postuliert, dann hätte man da ja erstmal einen Konsens. Also oder zumindest was, eine gemeinsame Grundidee.
Ja, dieses Konzept gibt es auf jeden Fall schon lange für meine Begriffe. Das Naturgesetz schon. Ich denke schon bei griechischen Philosophen am Anfang. Also Ideen von Gut und Schlecht, die als generell und für alle erkennbar postuliert werden.
Genau. Na, und die Idee, dass ethische Maßstäbe ja nicht Gesetz sind und für alle erkennbar sind, ist, würde ich sagen, auch eher neuzeitlich. Also sprich, da, wo man dann angefangen hat, eine Gottesidee auch zu verneinen.
Naja, das ist recht leicht gesagt, weil diese ganzen ethischen Sachen im Griechischen, in der Antike, haben zum Teil auch ohne Gott funktioniert oder mit ganz vielen Göttern. Die haben, da war eher der Verstand, ich denke, da ist menschliche Erkenntnis oder eine feste Beschaffenheit der Welt dann so genommen worden. Vielleicht ist das auch eine philosophische Entwicklung, wo dann richtig rausgearbeitet wurde, die eigentliche Erkenntnisunmöglichkeit des Menschen auf die Art. Ja, dass du, also.
Fragen der Erkenntnisfähigkeit.
Unfähigkeit, du hast recht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber die, oder so ganz genau ist, aber du hast recht, dass es natürlich in unserer Zeit, ist es eher ein Fehlen von Sachen durchdenken. Oder bis zum Schluss. Also gerade diese moralischen Sachen, man hat ja viele Atheisten, die dann ganz, also gerade diese prominenten Atheisten, die dann ganz sehr auf ihre moralische Handlung pochen. Ja. Sie haben aber überhaupt keine Grundlage mehr für moralisches Handeln. Ich finde, da ist eine, ich kann es ja mal ganz kurz ausführen, ich hatte es auch in einem Blogpost schon mal versucht darzustellen, dass du, wenn du glaubst, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, dass du nicht mehr existiert und dass niemand nach dem Tod mehr existiert, es zum Beispiel egal ist, was man erleidet im Leben. Was ein anderer durch dich zum Beispiel erleidet, was du im anderen antust, ist egal, denn du bist nicht mehr da, die anderen sind nicht mehr da und warum soll es dich kratzen, was irgendjemand danach noch für 50 Jahre vielleicht über dich sagt. Wenn du es negativ findest, wenn du es positiv findest, dann wirst du so viel wie möglich anrichten, um dich so lange wie möglich in Erinnerung zu halten. Weil gute Werke, das ist die Frage, wie lange halten die und wozu überhaupt? Also dann doch lieber Lust gewinnen und
sollte man an der Stelle halt auch Nachteile in Kauf nehmen?
Ja, nein, nicht nur Nachteile in Kauf nehmen, warum solltest du nicht genau das machen, worauf du Lust hast und dich immer weiter treiben lassen von deinen Gelüsten? Dieses theoretische, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, hat ich mit ohne Leben nach dem Tode für meine Begriffe keine Basis. Keine, die du gegen Menschen mit wirklichem Willen zum Übel verteidigen kannst, auf logische Weise. Ach, sei doch bitte mal nett zu den Leuten. Das ist schon gut so.
Genau, oder ein Mensch, der halt nach vollkommen anderen Wertmaßstäben handeln will.
Ja, ganz genau. Dann kommt man mit Autorität, ist natürlich ganz wichtig, oder mit so einem tue niemand was, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sonst fügt es dir jemand zu, was du nicht willst, weil du es jemand anderen zugefügt hast. Aber man kann doch sagen, das Recht des Stärkeren ist doch da ganz eindeutig. Solange ich der Stärkste bin, füge ich den anderen das zu, und wenn irgendjemand irgendwann kommt und mir was zufügt, so lange wird es nicht dauern, irgendwann bin ich tot und dann ist es durch und ich habe meinen Lustgewinn gehabt, soweit ich ihn haben konnte. Mehr gibt's eh nicht. Die wirklich ernsthafte Frage ist, warum uns das stört. Und das wäre die Richtung Naturgesetz. Oder wie Paulus es ausgedrückt hat, in unserer schon beim letzten Mal erwähnten, in der Predigt auf dem Areopag, redet er ja in den Grundideen des Naturgesetzes. Für Leute ist es erkennbar, was gut und schlecht ist. Sie werden von Gott geleitet. Die Frage ist, warum würde uns das stören? Warum verzweifeln wir irgendwann, selbst wenn wir super reich sind? Was suchen wir? Das wäre so ein bisschen die C.S. Lewis Idee von Joy, was man hier nicht kriegen kann, was auch so ein bisschen bei ihm mitgebracht hat. Aber ich weiß nicht, ob das so, das ist vielleicht ein bisschen eindimensional.
Kommt jetzt vielleicht noch ein bisschen vom Thema Gesetz ab.
Aber hier waren wir doch die ganze Zeit im Gesetz ein bisschen, weil wir eingetaucht sind in dieses ethische Vakuum, in diese Unklarheit. Das Gesetz Gottes oder beziehungsweise, ich finde das vielleicht noch als interessanten Punkt, um das mal Wille Gottes zu nennen. Der Wille Gottes bestimmt doch die ganze Schöpfung. Der will doch, dass die überhaupt existiert. Er spricht alles aus, wie sie ist. Das heißt, das Gesetz in dieser Art gefasst, der Wille Gottes ist die Grundlage aller Existenz. Nicht nur Grundlage, sondern Leben und Weben, Areopag, aller Existenz. Und somit nur ein Problem, wenn du dagegen verstoßen willst. Ansonsten ist es die Luft, die du atmest. Weißt du, als Wesen, das von ihm geschaffen ist.
Klar, aber das hängt ja mit der christlichen Grundüberzeugung zusammen, dass die Welt existiert, weil Gott es will.
Ja, und weil er sie, wie auch Luther schon gesagt hat, jede Minute, jede Sekunde erhält. Wir existieren nur aus seinem Willen. Und das ist das Gesetz. Sein Gesetz und Wille sind für meine Begriffe auf die Art austauschbar. Obwohl wir hier viel vom Gesetz reden und das auch eine gute für den zweiten Brauch.
Ja, ist dein Gesetz noch besser?
Elenchtikus. Der erste ist ja eher Politikus in der Art, dass er die weltliche Autorität stärkt, das Recht durchzusetzen gegen die und bestätigt, dass es immer Leute gibt, die einen anderen Willen haben können. Das haben wir derzeit in der westlichen Welt, ist das nicht so hip, diese Idee, oder gerade nicht so präsent, dass es Leute gibt, die nicht aus irgendeinem, also zum Beispiel diese eher vom Marxismus stammende und wahrscheinlich auch von vorher kommende Idee, dass die Leute haben nicht genug, wenn sie mehr hätten an materialistischen Sachen, dann würden sie keine Kriege führen oder sowas. Wassermangel, verschiedenste Sachen. Klar lösen die Sachen Kriege aus, aber das ist eigentlich eine Beleidigung für Leute, die zum Beispiel aus reinster religiöser Überzeugung Kriege führen. Dass sie aus bloßem Materialismus oder Dummheit kämpfen würden.
Das sind also einerseits das, aber auf der anderen Seite gibt es doch auch einfach das Phänomen, dass wir selber merken, dass es genügend Sachen gibt, die wir aus Egoismus machen oder wo ich einfach will, dass es mir gut geht.
Ja.
Und was an sich auch dem Gesetz Gottes widerspricht.
Egoismus, ja, dem Gesetz Gottes. Da haben wir hier die Antwort von Chemnitz. Also wir haben nur zur Information der Hörer, wir haben hier zwei Haupt außerbiblische Schriften auf, so ein bisschen an den wichtigeren Stellen. Die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche im Teil der Konkordienformel, die Solida Declaratio, an den zwei Teilen vom Gesetz und Evangelium und vom dritten Brauch des Gesetzes. Und ich habe dann noch von Martin Chemnitz aus seinem Handbüchlein der vornehmsten Hauptpunkte des Christentums, glaube ich. Große Fragen sind da auch noch die Sachen dazu draußen. Da habe ich nochmal rausgezogen für Gesetz und Evangelium. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte, Marc, erinnere mich nochmal. 10 Gebote, ganz genau. Und das sagt nämlich Chemnitz. Das ist in Frage und Antwort gehalten, wie ein Katechismus halt so ist. Was meinet oder versteht man denn, wenn man Gesetz sagt im Neuen Testament, wenn man im Neuen Testament den Christen das Gesetz predigt? Und da sagt er einfach die 10 Gebote. Wenn Christus oder Paulus vom Gesetz sprechen, dann meinen sie die 10 Gebote. Siehe Matthäus 5, Lukas 10, Römer 7, Vers 3. Und er sagt, glaube ich, die 10 Gebote, wenn ich das Latein hier richtig übersetze, macht er da auch eine Verbindung zum Naturgesetz. Und die 10 Gebote, was ich da vor kurzem Interessantes gemerkt habe, ist, dass der da ja im Gegensatz zum Kommunismus jetzt mal zu sprechen, oder zur kommunistischen Idee, Privatbesitz fest verankert ist. Du sollst nicht stehlen. Stehlen setzt voraus, dass es Besitz gibt. Du sollst nicht begehren. Begehren setzt voraus, dass es Besitz gibt.
Ja, genau. Na, und da hast du ja auch Luthers Auslegung zu den 10 Geboten im Kleinen Katechismus, wo es im Groben auch heißt, du sollst nicht stehlen, heißt auf der anderen Seite, du darfst deinem, oder ich guck's mal nach. Ich hab's leider noch nicht auswendig gelernt.
Aber wir versuchen gerade zu, wir sind immer noch beim ersten Brauch, ne, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Genau. Um dann noch auszuführen, was ist das Gesetz?
Aber du sollst nicht stehlen. Also, noch ganz kurz. Luther im Kleinen Katechismus dazu. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Also sprich, du sollst nicht stehen, heißt auf der anderen Seite auch, wir sollen darauf aufpassen, dass es unserem Nächsten gut geht und der sein Gut sogar noch vermehren kann und beschützen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und interessant, dass er immer wieder da sagt, du sollst deinen Gott lieben und fürchten. Ne? Damit eröffnet er jedes Gebot. Und damit spricht er genau über diese Grundlage, die ethische Grundlage, die wir vorhin angesprochen haben, nämlich Gottes Willen und Gottes Gesetz als die ethische Grundlage. Warum tue ich das Gute? Aus Liebe und Furcht vor Gott. Ehrfurcht und Furcht vor seiner Heiligkeit.
Aber das ist ja dann eigentlich schon fast der dritte Gebrauch des Gesetzes.
Da spuren wir dann später hin.
Was ist denn noch zum ersten Gebrauch zu sagen? Was haben wir vergessen?
Ich glaube eigentlich, da haben wir schon ganz schön viel drüber geredet. Ich kriege keine Live-Fragen auf Facebook oder über Twitter, weil wir das noch nicht machen.
Da wird wohl noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis das...
Auf jeden Fall. Der erste Brauch ist die äußerliche...
Genau, fassen wir es doch kurz zusammen.
Genau, kannst du das machen? Oder soll ich? Lass
du
mich
hast
mal
doch
versuchen.
Gerade schon angefangen.
Der erste Brauch wäre, wie wir hier haben, das Gesetz Gottes nützt dazu, durch äußerliche Zucht und Ehrbarkeit wieder die wilden und ungehorsamen Leute zu halten. Das heißt, Leute, die Menschen zu erziehen, Ehrbarkeit, gutes Buch dazu, die Abschaffung des Menschen von C.S. Lewis, was Bildung anbetrifft, und äußerliche Zucht. Das heißt, hier ist die weltliche Obrigkeit, die ja im Lutherischen auch einen ganz großen, aber nicht nur im Lutherischen, denn gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Auch im Neuen Testament. Zentral ist als die von Gott eingesetzte Macht, deren Aufgabe es ist, das Gesetz zu vertreten, in einer Welt, die gefallen ist, wo das Gesetz nicht auf die Herzen der Menschen geschrieben ist und jeder macht, was er will und nicht nur, was er will, sondern nicht, was er will. Und das, was er will, was ich meine, ist, das, was er will, ist Böses tun, eigentlich, im tiefsten Innern. Er will nicht, was Gott will, er will, was er will. Und da geht's schnell bergab. Schneller oder langsamer.
Also sprich, der Staat, die Polizei, die Gesetze, das ist alles dazu da, um den ersten Gebrauch des Gesetzes durchzusetzen.
Auch da ist die gefallene Schöpfung, muss man sagen, präsent, indem es ist ihre Aufgabe von Gott. Aber sie scheitern...
Der Staat ist dabei nicht perfekt.
Ja, er ist nicht perfekt. Er kann sogar, auch in deutscher Geschichte erlebbar, genau das Gegenteil sein. Er kann selber ein wilder, ungehorsamer Mann sein.
Genau.
Aber das ist nicht der Wille Gottes. Und dann muss man ihm widerstehen. Das wäre es eigentlich, glaube ich, zum ersten Brauch des Gesetzes. Es ist die Grundstruktur der Schöpfung überhaupt, der Wille Gottes. Das Böse ist nur, was dem Willen Gottes nicht entspricht. Und das nach dem Fall ist leider genau das, was unsere ganze Natur anstrebt zu tun.
Und jetzt zum zweiten Gebrauch des Gesetzes. Der erleuchtende Gebrauch.
Der erleuchtende Gebrauch, ja, hat mich jetzt fast schon abgelenkt dadurch, dass das erleuchtend ist, so interessant. Weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass wir über viele Sachen gesprochen haben, die überhaupt nur durch diesen Gebrauch des Gesetzes zur Erkenntnis geraten. Die Frage wäre, um jetzt einfach nochmal ein einfaches Beispiel zu nehmen, wie man da drauf kommt, das Gesetz, warum ist noch kein kommunistisches, entschuldigt, dass ich so viel auf Kommunismus rumreite, es ist einfach nur eine interessante Sache, um dazu zu sprechen, warum ist da noch kein kommunistisches Utopienbild umgesetzt worden? Wir hatten jetzt mehr als 100 Jahre Zeit und einige sehr gut aufgestellte Versuche. Die Antwort des Christen wäre, weil man ein falsches Menschenbild hat. Die Antwort moderner Kommunisten, wie ich gehört habe, oder Sympathisanten der Idee ist, weil es noch nicht richtig gemacht wurde. In unserer menschlichen Situation als Gebilde in der Zeit wissen wir nicht, welches davon wahr ist. Aber wir Christen vertreten die Ansicht.
Also im Prinzip, wenn du an der Idee des Kommunismus festhalten willst, musst du ja immer sagen, es wurde noch nicht richtig gemacht.
Ganz genau. Nach
irgendeinem Fehler in der Umsetzung. Ansonsten müsstest du ja eingestehen, okay, der Kommunismus, der funktioniert nicht.
Richtig. Und dann könntest du sagen, dieses Nicht-Funktionieren macht aber ganz schön Sinn in der Anthropologie des Menschen, wie sie vom Christentum vertreten wird. Nämlich der Mensch kann von sich aus nichts Gutes wollen. Früher oder später. Selbst wenn diese eine Generation halbwegs hinkriegt, die nächste Generation versaut's wieder. Wenn du dich nicht an Gott orientierst, wie gesagt, auch hier, du sollst Gott fürchten, deinen Gott fürchten und ihn in der Mitte. Und dazu ist der Spiegel da, ich sag mal, das Böse so verwurzelt ist in uns, in unserer Natur, dass wir das selbst gar nicht mehr erkennen können.
Aber also wir kommen selber auch nicht mehr los davon.
Ja, und du kannst es auch kaum reflektieren. Im Endeffekt ist es eh der Heilige Geist. Selbst wenn du das so erfahren hast, dass du selber dir das zusammengereimt hast, du hättest es dir genauso gut nicht zusammenreimen können. Das ist immer in Wirken des Heiligen Geistes dabei. Aber Marc, sag du doch nochmal was zum zweiten Brauch, weil ich bin gerade am Stottern. Ich komme okay. Gleich wieder.
Der zweite Gebrauch, da geht es im Prinzip darum, dass der Mensch erkennt, dass er Sünder ist.
Ja, dass er getrennt von Gott ist.
Genau, dass er getrennt von Gott ist.
Und wie macht das das Gesetz?
Na, es führt ihn in die Verzweiflung letzten Endes.
Weil er nichts Gutes tun kann. Ich will das Gute und sehe, ich tue es nicht.
Genau. Dass der Mensch halt eben erkennt, dass er von Gott, also dass er getrennt von Gott nichts machen kann. Und andersrum, dass der Mensch sogar erkennt, dass er an sich grundsätzlich erstmal von Gott getrennt ist.
Und das geschieht
von jetzt. Von daher ist das ja eigentlich sogar was relativ Schreckliches, dieser zweite Gebrauch. Also der führt einen direkt in die Verzweiflung. Und das ist.
Was soll da? Ohne das Evangelium, ja.
Genau.
Ja, wie
also es ist ein Teil des Willen Gottes, eben, den man erkennt. Also weil du hattest ja vorhin auch gesagt, dass das Gesetz quasi direkt mit dem Willen Gottes gleichzusetzen ist. Mhm. Aber das Evangelium entspricht auch dem Willen Gottes.
Ja.
Das Evangelium ist dann halt bloß offenbart durch Jesus Christus. Und das Gesetz, das ist quasi in unsere Herzen gegeben. Oder das Gesetz an sich kann auch schon der natürliche Mensch erkennen.
Ja, beziehungsweise ist es das Gesetz Musi, wie Sie auch hier gesagt haben. Na? Das Gesetz, das Gott gegeben hat mit diesen drei Bräuchen in eine Welt, die eigentlich das Gesetz schon hatte. Es geht ja immer um den Gefallen. Es ist ja eine Krankheit, das Gefallensein. Das ist ja wie eine Blindheit. Die dicke Musi
halt. Ja, genau, das ist ja auch nochmal eine Frage oder eine Streitigkeit in der Theologie. Wie stark ist die Erbsünde? Hat die quasi die ursprüngliche Schöpfung verändert? Oder ist das quasi nur was dazugekommen ist? Aber das kann man ja später vielleicht nochmal machen.
Ja, weil das ist mit so viel Fingerspitzengefühl zu behandeln, dass das vielleicht uns bis zum Ende vordringen bei unserem Thema. Wir sind ja noch nicht mal richtig am Evangelium, aber vielleicht muscheln wir das so zwischendurch mit rein.
Der erleuchtende Gebrauch des Gesetzes.
Ja, zu dem wir jetzt.
Der treibt einen quasi erstmal in die Verzweiflung.
Genau, C.S. Lewis hat es in seinem einen Video zusammengefasst. Wenn man sich über die Endlichkeit des Lebens und des Universums tatsächlich im Klaren wird, dann kann man sich entweder umbringen. Das Leben ist ein unwillkommenes Geschenk, ich gebe es hiermit zurück. Man kann versuchen, epikureisch an die ganze Sache ranzugehen und so viel Lustgewinn zu haben, wie man kann. Das kann man versuchen, auf nette Art zu seinem Mitmenschen zu machen oder auf nicht nette Art, aber es ist im Endeffekt Wurst und es wird im Endeffekt keine tatsächliche Lust Freudengewinn sein quasi oder keine tatsächliche Erfahrung des Gegenübers, weil immer wieder der Tod und die Endlichkeit unter dem Lustgewinn hervorrauschen. Eigentlich ist der Tod so ein Teil vom zweiten Brauch des Gesetzes, oder? Denn der Tod ist ja die Konsequenz der Sünde. Das heißt, er ist ein Richtspruch, der aus dem Gesetz rauskommt. Eine Konsequenz. Wenn Sünde.
Aber das ist ja auch schon vom ersten Gebrauch.
Ja, ja, macht ja nichts.
Oder vom Gesetz allgemein, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das dann so unterteilen kann.
Ich will das gar nicht, genau, aber wir haben beim ersten Brauch noch nicht drüber geredet. Die dritte Variante, die C.S. Lewis dann noch sagt, wäre die, dieses, sich dem Universum zu widersetzen, indem er trotzdem versucht, nach diesen komischen moralischen Instinkten und Überzeugungen, die man hat, zu leben, egal ob es was bringt oder nicht. Auch der ist im Endeffekt sinnlos, wenn es nichts weiteres gibt und wenn das Universum ein untergehendes Schiff ist, wie Lewis sich ausgedrückt hat, in dem Essay. Über das Leben im atomaren Zeitalter, heißt es im Deutschen, wenn es gut übersetzt wurde.
Das kann man ja auch dann in die Shownotes mitstellen.
Das haben wir eh schon auf dem Blog, aber ja.
Also zumindest den Titel.
Ja, sehr gerne.
Ja, aber dann vernetzen wir es doch einfach.
Ja, mach mal. Gut. Das sind doch die, die Frage ist, die Frage des zweiten Brauchs ist doch wirklich, ist das alles, was es gibt? Wenn ja, Verzweiflung. Aber wer sagt, wenn nein? Und das ist Christus.
Genau. Und da kommen wir ja schon zum Evangelium.
Ganz genau. Das vor dem dritten Brauch kommen sollte.
Ja.
Auf jeden Fall. Und was ist das Evangelium?
Da muss man einmal unterscheiden. Du hast den Begriff Evangelium als quasi Gattung, wo du ja die vier Evangelien hast im Neuen Testament.
Ja.
Da wird dann das Leben Jesu beschrieben. Und, na doch, genau, das Leben Jesu, was er gelehrt hat. Und dann gibt's das Evangelium als Begriff für die christliche Lehre im Allgemeinen. Den Gebrauch, den hat man auch zum Beispiel in der Confessio Augustana. Also im
CA 7. Meinst
du? Genau, bei CA 7. Wo das Evangelium im Prinzip im Allgemeinen die christliche Lehre meint.
Genau.
Und dann ist das Evangelium im Speziellen die Verheißung oder die Zusage Gottes, das Heil, was einem zugesprochen wird, unverdienterweise.
Ja.
Das ist das, was Christus gemacht hat am Kreuz.
Genau.
Verdient hat. Also Christus hat verdient.
Ja.
Und wenn es um die Unterscheidung Gesetz und Evangelium geht, dann ist das immer das Evangelium in der letzten Bedeutung, also diese Verheißung.
Ja, das weder Gesetz noch Evangelium sind an sich schlecht, sondern nur in unserer Situation. Das Gesetz hat da diese einzelnen Varianten und du hast jetzt sehr gut die anderen Betrachtungsweisen oder Begegnungsweisen des Evangeliums da zusammengefasst. Und in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium.
Ja gut, aber weder das Evangelium noch das Gesetz ist in irgendeiner Art und Weise schlecht. Also es entspricht der Prinzip Gottes und damit ist es gut.
Ganz genau. Es ist nur für uns
das
schlecht.
Das Problem ist halt bloß, dass es für uns Menschen schlecht ist, in dem Sinne, dass das Gesetz uns verdammt.
Genau. Und auf eine Art ist es, das ist halt die Frage. Entweder ich stelle mich auf mich, meinen menschlichen Standpunkt und sage, deswegen ist es schlecht und furchtbar und ich wehre mich noch mehr dagegen. Aber es ist nur schlecht, weil wir quasi schon komplett außerhalb des Willens Gottes in der Schöpfung sind. Wir sind quasi missgeburten auf eine Art. Also richtig, wir haben keine Möglichkeit mehr, das Gute wirklich zu sehen. Und das ist uns verdammt. Sagen wir nicht mal mit dem Gesetz, ja, du hast recht, oder mit dem Willen Gottes, mit dem göttlichen Ja, das ist verdient, das ist richtig so. Oder wir tun dies nur, wenn wir vom Heiligen Geist erleuchtet werden und über unsere böse Natur rauswachsen können, wie es vielen Christen, also Millionen von Christen schon ging. Das ist jetzt nichts Besonderes auf eine guru-eske Art oder eine gnostische Art, was man erreichen muss und ganz wenige Leute erreichen die Erleuchtung. So ist das die Erleuchtung mit dem Heiligen Geist nicht gemeint. Die ist einfach nur gemeint, wir können nichts. Tod in Sünden wird immer wieder zitiert von Paulus. Glaube ich, war es Das ist unser tatsächlicher Zustand, nämlich, dass wir tot sind und nicht, wir können nichts machen, wir können nicht atmen, wir können nicht erkennen, wir können uns nicht bewegen von selber, wenn nicht der Heilige Geist kommt und uns. Und der kommt nur, weil, und alles ist von Gott quasi in der Art. Um das kurz nochmal anders zu wenden, das Evangelium, Christus ist doch das Evangelium. Wenn man, ist mir eingefallen, wo du gesagt hast, dass das erste ist die Gattung, nämlich die Evangelien. Was ist die ja. gute Botschaft? Es leben Christi, also sprich Christus selbst. Mit einer ganz starken Betonung auf seinen Opfertod und seine Auferstehung.
Definitiv, bloß bei dieser reinen Gattung Evangelium, da ist ja auch Gesetz und Evangelium mit vermischt. Also weil zum Beispiel in der Bergpredigt...
In den Berichten, ja.
Da, genau, also in der Bergpredigt, da verkündet Christus ja ganz krass das Gesetz.
Ja.
Da ist ja kein Evangelium, also kaum Evangelium dabei.
Ganz genau, ganz genau. Und deswegen, da kommen wir schon zur praktischen Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir da jetzt langsam hingehen. Sollen wir nochmal was zum Evangelium sagen, dann noch schnell zum dritten Brauch und dann zur Unterscheidung
von Gesetz und Evangelium?
Zum dritten Brauch, Punkt, 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 des Gesetzes.
Okay.
Zu dem haben wir nämlich noch nicht gesprochen.
Lass uns doch nochmal ganz kurz definieren, was das Evangelium an sich als Verheißung ist. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen schwer auszudrücken, also zumindest so für, oder in der heutigen Zeit.
Mhm.
Von daher würde ich sagen, das wäre gut. Dann können wir nochmal zur praktischen Unterscheidung von Gesetz und Evangelium kommen. Und dann würde ich sagen, abschließend nochmal den dritten Gebrauch des Gesetzes.
So, machen wir's. Soll ich mal versuchen hier mit Evangelium?
Genau, mach mal.
Evangelium ist die gute Botschaft. Keine gute Botschaft ohne schlechte Nachrichten. Das heißt, das Gesetz in seinem zweiten Gebrauch. Wir können das Gute nicht. Wir sind gefallen und wir können nichts Gutes wollen. Wir sind verdammt und wir können uns selbst nicht retten. Und Gott nimmt das alles selber in die Hand. Durchbricht den Bann und die Verdammnis selbst, wird Mensch. Erfüllt das Gesetz für uns in seinem perfekten Leben und seine Gerechtigkeit eignet er uns zu im Wechsel am Kreuz, indem er unseren den Platz unter der Strafe annimmt, der unserer gewesen wäre und wir seine Gerechtigkeit anziehen dürfen, jetzt und durch unser Leben und final in Ewigkeit. Wenn wir dies glauben, dass Christus tatsächlich Gottes so Gott und wahrer Mensch und Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott war, der dies für uns getan hat, dann sind wir nicht mehr unter dem Tod und auch nicht mehr unter dem Gesetz, denn er hat das Gesetz für uns erfüllt. Und der Tod ist der Lohn der Sünde, die nicht mehr an uns haftet, mit der wir uns nur noch rumschlagen müssen, wie mit irgendwas, bis wir im Tod erlöst werden. Die richtige Erlösung ist nach Christi Wiederkunft, aber bis zum Tod müssen wir uns mit unserem alten Adam rumschlagen quasi. Und wir sind aber jetzt schon eine neue Schöpfung. Das ist das Evangelium, wenn ich nicht was vergessen habe.
Nicht unbedingt einfache Worte, klingt auch ein bisschen ältlich teilweise, aber ja.
Ältlich ist manchmal das Beste. Retro, Marc, sag doch Retro, dann ist es gut.
Retro, okay. Dann klingt es besser.
Ich weiß nicht, wie man es, ich glaube, man kann es fast nur ältlich ausdrücken. Oder es fällt leicht, es ältlich auszudrücken, weil es in modernen Worten, in unserem eher westlich geprägten generellen Sprachgebrauch, sind die Sachen nicht mehr interessant. Wir reden hauptsächlich über Sachen, die um mich gehen. Man könnte sagen, dann geht's dir besser, dann ist alles gut. Aber darum, es geht ja um große, tiefgreifende existenzielle Vorgänge, der sich unsere Alltagssprache nicht unbedingt so gut, die sich da nicht so gut ausdrücken lassen. Würde ich mal sagen.
Ja.
Aber ich werde es gerne weiter.
Die theologischen Väter, die haben das halt auch gut ausgedrückt, ne? Und dann ist halt schwierig, das neu zu formulieren.
Aber das ist auch genauso wie bei akademische Sprache und so. Also viel von akademischem Sprachgebrauch ist, also dem hohen Deutschen, hoch ist nicht immer angemessen als Adjektiv, aber diesen typischen Deutschen ist entweder dazu da, um so zu tun, als hätte man was zu sagen, aber in manchen Punkten, ja, und aber in manchen Punkten ist es einfach notwendig, um Konzepte auszudrücken, für die du sonst noch keine Worte hast. Und das heißt also, manche Konzepte sind tatsächlich nur in bestimmten Worten und bestimmter Sprache am adäquatesten auszudrücken. Es müsste, also ich bin ja vor allem kein Fan von alles immer so einfach wie möglich, weil du damit fast zwangsläufig Inhalte ausmerzt in deiner Sprache. Du kannst ja genauso gut Leuten beibringen, die Worte zu verstehen.
Ja.
Das nur als kleiner Exkurs, hey. Das war meine Kurzzusammenfassung des Evangeliums. Nicht geschrieben, deswegen konnte ich sie nicht nochmal kontrollieren.
Okay. Klang aber fast so, als hättest du es. Also zumindest von der Wortwahl her.
Ja, das nehme ich als Kompliment.
Bitteschön. Ja. Also Evangelium so im Groben. Christus hat uns wieder mit Gott versöhnt. Und er war es, der es gemacht hat. Wir können und müssen uns da nicht auf uns selber verlassen, sondern wir dürfen glauben, dass er es für uns getan hat. Okay, dann als nächstes wollten wir nochmal auf die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium eingehen.
Dann lass uns das tun, wenn wir das wollten.
Ja,
wenn wir also
zumindest hatte ich das
eingebrockt haben. Nee, auf jeden Fall, das ist super.
Genau. Und da hatten wir im Blog ja auch schon mal was gehabt.
X-Mal.
Wo der Studiosus Theologicus, so ja, wie er sich nennt.
Der Studio.
Ja, genau. Wo der schon ein bisschen was geschrieben hat.
Zu einigen Sachen haben.
Ja.
Dann lass mich mal ganz kurz die Einleitung machen und dann gehst du zu dem, was du gerne sagen willst. Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist auch so eine ganz spezifisch lutherische, die sich im Luthertum sehr dezidiert ausgeformt hat. Du musst einordnen, welches der Worte dir da in der Bibel gerade begegnet. Also ein gutes Beispiel, was du vorhin hattest, war die Bergpredigt. Die Bergpredigt. Mhm. Ja, die wird heutzutage ja super, also die Bergpredigt zitieren alle Leute immer noch gern. Mhm. Wenn es erlaubt sein darf, zu sagen, das sind Menschen, die sehr an das Gute im Menschen glauben, ein fehlgeleiteter Glaube, wie wir vielleicht gerade ausgelegt haben, und Menschen, die immer noch so ein bisschen von diesem in der gelebten Utopie oder der Hoffnung auf eine gelebte Utopie, wie sie im Kommunismus zum Beispiel vorkommt, geleitet sind, dann ist das ganz klar, dass aus diesem klaren Gesetz, was du gesagt hast, eben nicht, da ist nicht der zweite Brauch und auch nicht so wichtig der erste Brauch oder der dritte, sondern das ist ein Versprechen. Wenn ihr so handelt, das Evangelium ist da die gute Botschaft vom kommenden Reich. Und das Reich wird kommen, wenn ihr euch so verhaltet, wie ich es hier sage. Das ist aber, da das ganze Gesetz ist und nicht Evangelium, Evangelium ist eben die gute Botschaft, dass es nicht an dir liegt und an dem, was du tust. Das ist, nehmen wir das hier mal als Definition fürs Evangelium, ist das eigentlich ein ganz schlimmes Gesetz, weil du machst das in guter Hoffnung, versuchst dein Bestes und du merkst, du schaffst es nicht. Zweiter Brauch des Gesetzes, du erkennst, es stimmt was nicht, aber du denkst, wenn du nicht Christus und das Evangelium hast, um dann zu erkennen, okay, das liegt daran, dass ich Sünder bin, dann kommst du halt in diesen Kreislauf von, ich muss es noch besser machen, ich muss es anders machen und eigentlich knechtest du dich immer mehr und machst dich immer fertiger und die Bergpredigt ist ja irgendwie sehr gut dazu, in dem negativen Sinne. Dass man da sehr gut Leuten, selbst anderen und sich selber versuchen kann, auf die Finger zu klopfen. Und das ist einfach ein Zeichen. Das ist Gesetz und nur bestimmte Aspekte davon sind Evangelium.
In der Bergpredigt wird das Gesetz quasi auf die Spitze getrieben.
Ganz genau. Aber
also wo Jesus da ja eher noch die Schärfe des Gesetzes rausstellt.
Genau, und das Irre.
Also wenn dann gesagt wird, euch ist gesagt, dass ihr nicht töten sollt, aber wenn ihr im Prinzip eurem Bruder oder Schwester schon zürnt, tötet ihr die.
Und wir sind irre.
Das ist eine Verschärfung.
Ja, und wir sind so irre und sagen, ja, das wollen wir machen, bitte. Wir machen das und das ist gut. Das ist so, also, ja, was war das hier? Warte mal, da gab es doch dieses, die Opinio Legis.
Das, die Meinung des Gesetzes?
Ja, das ist vielleicht auch wieder so ein Sven Wagschall, falls Sie das hören. Schauen Sie doch mal, ob das wieder bloß der Pieper war, der sich das ausgedacht hat. Es wird auf jeden Fall in LCMS-Kreisen ganz, 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 ganz oft zitiert, und zwar im Lateinischen. Mhm. Und ist diese Idee, dass wir einen Hang dazu haben, uns gerne selbst zu rechtfertigen, dass das die Grund, die natürliche Ausrichtung ist. Und deswegen sagen wir, wenn Christus das Ding auf die Spitze treibt, das Gesetz, und noch schlimmer macht, sagen wir, ja, das ist genau das Richtige, ja, so dahin muss es gehen. Und irgendwie geheim hinter dem Text eröffnet sich die Wahrheit in unserer Selbstakzeptanz, wenn wir gut zueinander sind, wird alles gut werden und wir machen das, am Endeffekt haben wir es gemacht. Weil eigentlich ist es doch absolut wahnsinnig, hier nicht zu verzweifeln und zu sagen, oder nicht zu sagen, dann LMA, wenn du das von mir willst, aber das Liebste, was alle Leute noch gerne zitieren, wenn sie schon an fast nichts anderes mehr vom Christentum glauben, ist noch die Bergpredigt. Strange.
Das war auch die Erfahrung mit meinen Religionsschülern. Mit denen habe ich auch über die Bergpredigt geredet. Und die finden das zwar grundsätzlich gut, die haben aber wirklich eher sofort gesagt, das geht doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht einhalten.
Ja. Aber ja, das wäre dann halt, wirst du dann wilder ungehorsamer Mann oder verzweifelst du dran, dass das nicht eingehalten werden kann, weil es wäre ja eigentlich gut, ne? Das,
genau, also halt ja, der Punkt der Verzweiflung, der hat ihn eingeleuchtet.
Ja, das ist doch positiv. Super. Warum muss man also das Gesetz und das Evangelium unterscheiden oder warum ist es so wichtig zu überlegen, was ist jetzt genau Gesetz und was ist Evangelium? Das ist, kann ich jedem empfehlen, also unsere Artikel darüber zu lesen, Studio macht das sehr gut. Ich habe auch ein, zweimal ein bisschen was dazu gehauen, weil wir allzu leicht Gesetz und Evangelium gerade in der Bibel verwechseln und auch christliche Theologien oder Strömungen das schon fast ihre ganze Theologie auf einer Verwechslung von Gesetz und Evangelium aufbauen. Oder, wie es mal ausgedrückt wurde, bestimmte eher reformiert evangelikale Strömungen geben dir das Gesetz, um dich zu verzweifelt zu machen und auf Jesus zu werfen. Dann geben sie dir das Evangelium, die gute Botschaft, und danach geben sie dir das Gesetz und kein Evangelium mehr. Dann geht es nur noch darum, was du Gutes machen musst, wie du jetzt im neuen Leben leben musst. Und das Evangelium ist nur für Leute, die keine Christen sind, aber nicht für Christen.
Ja genau, das Evangelium wird dann oft verdeckt und teilweise vermischt mit dem Gesetz.
Ja, na, du kannst auch, also ich habe meine Predigtanalyse gehört von Chris Roseborough, wo ich krieg die Predigt leider nicht mehr zusammen, aber der Prediger hat es tatsächlich geschafft, das Kreuz selber, wie Jesus am Kreuz hängt, darzustellen und dann zu sagen, und wir sind nicht so. Warum bist du nicht so? Warum gibst du dich nicht so auf wie Jesus? Warum? Und das an Christen, nicht an Leute, die sich bekehren sollen, sondern, und der Chris Roseborough war, und das habe ich total geteilt, und gesagt, wie abgrundtief furchtbar ist es, das Kreuz, das Zeichen unserer Hoffnung, das Zeichen unseres Glaubens, zum Zeichen des Gesetzes unter Verzweiflung zu machen, für Christen, die schon an Christus glauben, weil sie nicht gut genug sind.
Weil sie nicht so sind wie Jesus.
Ja, ganz genau. Aber bist du wie Jesus? Und dann, nee, ich bin nicht Gott. Ja. Aber leider haben die Leute nicht das nötige Rüstzeug mitgekriegt, um diese Antwort zu geben. Oder einfach nur zu lachen.
Ja. Ah. Also ich meine, man muss dazu sagen, es ist schon auch ein biblisches Ziel, in das Bild von Jesus verwandelt zu werden.
Ja, absolut, absolut.
Ne? Also da sind wir uns ja definitiv einig.
Ja,
sind wir. Aber das Problem ist ja, dass wir das hier auf der Erde nie vollkommen schaffen werden.
Ja, und das Problem...
Dass wir erst halt noch verwandelt werden.
Ja, genau. Und es ist auch hier die Frage... An welchem Punkt ist Jesus ein Vorbild? Ja. In seinem Opfertod für die Welt als einziges Geschöpf, was das je hätte leisten können, ist er vielleicht nicht unbedingt ein Vorbild für mein normales ethisches Leben die ganze Zeit. Außer, dann muss man es schon gut auslegen, in seiner Selbstausopferung, wie es Jesus ja selber gesagt hat, keiner hat eine größere Liebe als der, der sich für seine Brüder hingibt. Der sich hingibt, genau, für seine Brüder. Und ja, also, so also gewendet,
der, ja. Der Punkt schon. Aber wir kriegen das halt nicht hin, und dieses perfekte Opfer zu leisten, was Jesus geleistet hat.
Ja, und man hat auch noch viel, viel anderes Material aus Jesu Leben, wo man jetzt solche ethischen Beispiele nehmen kann, die einen richtig gewendet ermutigen, wo man beim dritten Brauch des Gesetzes wären. Aber der Kreuzestod Jesu ist doch in erster Linie was anderes, und das muss in erster Linie immer das sein. Und dann kann man auch drüber reden, was. Aber wenn das fehlt, dieses in erster Linie, nämlich die Sündenvergebung, die ja im lutherischen Gedanken, im wirklich, also ich sage jetzt nicht in der lutherischen Kirche, weil das leider oft der Name mit der Praxis nichts mehr zu tun hat, aber du kriegst die.
Aber die nennen wir es doch beim Namen einfach auch biblisch.
Biblisch, ganz genau. Aber in der lutherischen Kirche hast du die Sündenvergebung jeden Sonntag, und ja, und du kriegst den geopferten Leib Christi jeden Sonntag, als Christ, die ganze Zeit.
Weil es jeden Sonntagabend mal gibt.
Ja, solltest du kriegen, jeden Sonntag, weil du es brauchst. Und da ist nicht diese Idee von, jetzt bist du doch perfekt, jetzt hast du doch alles, was du machen müsstest, jetzt fühl dich mal doch doppelt schlecht, weil du es nicht hinkriegst. Und der arme Jesus, guck mal, Mensch, so viel hat er für dich gemacht, und jetzt gucken wir an, na, der weint doch schon fast. Mach doch mal. Ja. Also das ist absurd, es ist unglaublich absurd.
Ist es.
So.
Aber zurück zur Unterscheidung von Gesetz und Evangelium.
Genau, du wolltest da doch noch was sagen.
Ja, was mir persönlich wichtig ist, die Unterscheidung Gesetz und Evangelium heißt nicht Unterscheidung Altes Testament und Neues Testament. Das Alte Testament ist nicht nur Gesetz, und das Neue Testament ist auch nicht nur Evangelium.
Ja.
Also gerade beim Neuen Testament haben wir ja gerade die Bergpredigt auch gehabt, und da sieht man, im Neuen Testament kommt auch das Gesetz vor.
Ja.
Und das wird auch getrieben. Oder zum Beispiel im Jakobusbrief. Jakobus, dem geht es so viel um Nächstenliebe, aber der Punkt Nächstenliebe ist ein Teil des Gesetzes.
Ja.
Und andersrum, auch im Alten Testament hat man ja schon Verheißungen drin, wo einerseits auf Christus hingewiesen wird, aber also und das, was er machen wird.
Ja.
Also wenn es zum Beispiel heißt, dass wir ein neues Herz kriegen werden und das Gesetz in unser Herz geschrieben wird, dann ist es ja was Gott leistet, nicht was wir leisten können.
Ja.
Und damit halt auch Verheißung.
Absolut. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn das Evangelium ist ja, Christus ist ja der Beweis der Gnade Gottes. Gott Vater, Gott, natürlich schwierig semantisch und so diese Unterscheidung dann immer. Aber wie es Stutteol ja schon gemacht hat mit der Geschichte von Jona und Ninive, das ist ja wie ein Evangelium im Alten Testament. Denn Gott ist gnädig, dem Sünder, Gott ist dem Sünder. Du hast da ganz viele Sachen im Alten Testament, wo es drum geht. Das Evangelium gibt's da auf jeden Fall auch schon. Ja. Da wird Gottes Gnade verkündigt, seine Bereitschaft zu vergeben, und natürlich die Prophetien über den Messias, der über die Rettung, die kommt. Du hast hast du quasi wahrscheinlich da so die doppelten Aspekte, die Gnädigkeit Gottes, die Gnade und die vergebende Liebe Gottes, und die Hinweise auf Christus tatsächlich in den Prophetien sind ja beides Evangelium. Das eine schon ein bisschen offensichtlicher und das andere erst durch Christus wirklich offenbart. Und vielleicht könnte man das auch noch, nur um das zu sagen, mit dem Gesetz und Evangelium der Unterscheidung, es gibt ja auch noch diese Bezeichnung von der Liebe und der Heiligkeit Gottes als Unterscheidung. Und das Gesetz ist so ein bisschen, also das ist nicht so einfach zu trennen, aber es ist ein Ansatz, drüber nachzudenken. Das Gesetz ist eher der Heiligkeit zugeordnet und die Liebe eher dem Evangelium. Aber die sind absolut verwoben. Das muss man vielleicht bei der Trennung auch noch sagen. Die Unterscheidung ist die...
Die sind was?
Die sind verwoben. Die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist nicht, dass hier ist das Gesetz böse, dass hier ist das Evangelium gut, sondern das bezieht sich aufs Lesen der Bibel hauptsächlich. Die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist eine hermeneutische Sache oder eine exegetische.
Und Gesetz und Evangelium entspricht beides dem Willen Gottes.
Genau, und deswegen ist auch die Heiligkeit und die Liebe bedingen sich. Die Heiligkeit Gottes, Teil davon, dass er heilig ist, ist auch, dass er so liebevoll ist. Der Güte Gottes, die Heiligkeit, Güte und die Liebe ist ohne die Heiligkeit nichts, denn genau, also das geht hin und her und sollte unterschiedlich bedacht werden, aber es kann nicht getrennt gedacht werden in der Art. Aber da sind wir ein bisschen limitiert als Menschen mit unserem Kopf. Ja. So viel zur Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, würde ich fast sagen. Oder hättest du noch was?
Ich weiß nicht, ob wir das nochmal konkreter machen könnten an irgendeiner Bibelstelle.
Da würde ich fast auf den Blog hinweisen, weil wir haben bestimmt 5 Posts oder 6, wo es da einzelne Beispiele gibt. Also Stutteo hat es an einem Wort gemacht, im AT, speziell im AT und dann speziell nochmal an einem Wort. Um einfach das so ein bisschen beispielhaft darzustellen, was heißt die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium exegetisch. Wie gesagt, wir haben auch noch den, und da gibt es noch mehr Blogbeiträge dazu, glaube ich, und dann gibt es zum Beispiel eben dann halt Luther, wie man Gesetz und Evangelium eben in der Art, in der anthropologischen Art sehen kann, also im Menschenbild an sich, was ihr erster, zweiter und dritter Brauch dann ist und nicht exegetisch. Ja, und so.
Dann zum dritten Gebrauch.
Ja, der dritte Gebrauch. Ich lese hier nochmal kurz vor. Das ist der dritte Gebrauch. Und der ist der interessant umstrittene manchmal, so ein bisschen. Also, da habe ich schon ein paar Sachen gehört. Aber ich finde den überhaupt nicht umstritten. Und ich glaube, er ist auch, ich kann das nicht wirklich verstehen, wie man den nicht finden kann. Denn ein bisschen mich unterbrechen.
Was ist denn umstritten?
Na ganz genau, ich will es gerade sagen. Dass auch der Mensch, wenn er durch den Geist Gottes neu geboren ist, zum Herrn bekehrt und ihm die Decke Mosi aufgedeckt ist, soll er nach dem Gesetz leben und wandeln. Das heißt, es ist seine Regel oder sein Hinweis, würde ich eher sagen, darauf, wie er zu leben hat. Denn die Frage ist, ich bin gerettet, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, das Gesetz verdammt mich nicht mehr. Herr, ich liebe dich, was ist dein Wille? Ich muss also wissen, was dein Wille ist, wenn man wieder mal Gesetz und Wille in einer sich gegenseitig austauschbaren Art behandeln. Das ist der Wille Gottes für mein Leben, an dem ich mich orientieren soll. Wohl eingedenk dem, dass ich Simul Justus et Peccator bin. Das heißt eben nicht, oh Mann, jetzt fühl dich mal schlecht, dass du das wieder nicht geschafft hast. Denn wir kämpfen mit unserem alten Adam, mit der Rebellion gegen das Gesetz noch bis zum Tode. Und bis zu unserer Neuschöpfung.
Aber.
Und genau deswegen also braucht man den Tertius.
Warte mal kurz. Mhm. Bei dem Punkt, fühl dich mal jetzt schlecht, beziehungsweise, dass man sich nicht schlecht fühlen soll. Ich glaube, auch als wiedergeborener Christ ist man hoffentlich zerknirscht über die eigene Sünde.
Ja, also auf jeden Fall.
Ist das eine Realität, die einem auch immer mal wieder zu schaffen macht.
Ja, und die das Evangelium ja so süß macht. Wenn du jetzt perfekt wärst, brauchst du das ja nicht mehr. Aber du brauchst das Evangelium immer noch. Und das Evangelium braucht man auch nach dem Tod. Es wird immer Teil. Es ist nicht mehr abzuschaffen. Also es liegt nicht hinter uns, sonst hätten wir es nie wirklich gebraucht. Und aus unserem... aus dem Fakt, dass wir, ja, und man sollte zu knirscht sein, das meinte ich nicht mit fühl dich jetzt mal schlecht, sondern es ist der freie aus, ich will Gott lieben und fürchten, wie Luther es ausgedrückt hat im Katechismus. Ich will Gott lieben und fürchten, indem ich dies tue. Und auch Luther gerade stellt die Sachen da ja so im Tertius Usus dar, oder? Im Katechismus. Was heißt dieses Gebot? Das heißt, dass ich dieses tun soll.
Naja, und er spricht gerade das ist ja umstritten, inwiefern bei Luther selbst wirklich dieser Tertius Usus vorkommt.
Ganz genau. Und
lutherisch ist der Tertius Usus auf jeden Fall.
Ja,
weil in der Konkordienformel, da wird es ja festgehalten, es gibt ein Tertius Usus. Also sprich, das Gesetz ist auch eine Regel für den Wiedergeborenen.
Genau. Und wie kann man,
da müssen wir noch kurz drüber reden. Später oder an irgendeinem Punkt, inwiefern dieser Tertius Usus zu verstehen ist, also die Regel, das ist, glaube ich, auch mal ein bisschen speziell bei der Konkordienformel gefasst.
Ja, kann durchaus sein. Das müssen wir nochmal dann ordentlich lesen dazu. Ich kann nur sagen, ich kann das nicht verstehen, wie man die Grundidee vom Tertius Usus bei Luther nicht sehen kann, wenn man sich den kleinen Katechismus zu den 10 Geboten liest. Oder wie man beten soll zu den 10 Geboten, wo es in einem vierfältigen Grenzlein auffasst. Und da ist immer, was habe ich da nicht getan? Was sagt es mir, was ich tun soll? Was sagt es mir, wer ich bin? Was sagt es mir, wie ich mich verhalten soll? Und das ist doch, dieser Tertius Usus ist doch, Herr, was soll ich tun? Lebe so. Schaffe ich das in den Einzelheiten? Nein, ich sündige immer wieder. Dafür habe ich die Vergebung Christi. Aber ich erlebe Heiligung quasi in der Art. Also das ist ja die Idee dann von Heiligung. Von dem in einer Art progressiven Besserwerdens durch das Einwirken Gottes, der in mir überhaupt das schafft, dass ich das will, was er will. Das ist ein eindeutig biblisches Thema.
Gut, wobei das bei der Heiligung nochmal schwierig ist, inwiefern ich wirklich diesen Fortschritt merke.
Ja, weil es über lang gesehen immer wieder größere Schicksalsschläge oder einfach nur die Welt dann ja auch noch gibt. Es gibt ja nicht mich in Isolation. Es gibt auch Sachen, die mir passieren.
Und ich merke ja als Christ schon immer wieder, dass ich auch immer wieder sündige.
Auf jeden Fall.
Und in gewisser Weise ist es vielleicht auch ein Fortschritt in der Heiligung, wenn ich immer mehr merke, wie tief ich in der Sünde stecke. Selbst wenn ich jetzt nach was für die normale Zivilgesellschaft ist, nichts Schlimmes mache, merke ich ja dann vielleicht doch, wie selbstsüchtig meine Motive sind, aus denen ich handle.
Ja, das ist diese, das ist von dem einen Aspekt schon wichtig, kann ich nur sagen, diese Grundlage, wir sind alle Sünder, egal was wir tun. Gleichzeitig auf der anderen Seite kann man auch aufhören, Leute zu beklauen, um sie jetzt mal ganz grob zu sagen.
Ja,
oder man kann aufhören, man kann vielleicht nicht aufhören, die Frau des Nächsten zu begehren.
Neidisch zu sein?
Ja, oder die Frau des Nächsten zu begehren, oder ja, das ist ja auch eine Art Neid, oder was Schlimmeres, aber du kannst versuchen, nicht die Ehe zu brechen. Und selbst wenn du es hast, heißt das nicht, dass du ständig immer wieder die Ehe brichst. Und dann sagst, ja, ich bin ja Sünder. Ja, danke, dass du mir vergeben hast. Also genau das ist ja dann Paulus. Sollen wir noch mehr sündigen, damit Gottes Ehre noch größer wäre? Das sei ferne. Wir sollen versuchen, das Gute zu tun. Und wir merken, dass wir es nicht können, aber wir merken gleichzeitig trotzdem, dass man bestimmte Arten von Fortschritt merken kann. Nur sind die halt die, man soll die auch suchen. Und ich denke, man soll die auch suchen. Aber es ist nicht so, dass ab jetzt alles ganz toll ist, wie in einem amerikanischen Film oder so, um da mal klischeehaft zu sprechen. Gleichzeitig aber ist es auch nicht so, dass es immer derselbe Mist ist. Und es ändert sich nichts. Auf eine Art, ich finde das da interessant, übrigens im Tertius Usus fand ich so ein bisschen typisch lutherisch, dass dann, wo die neolutherische Sache dann so richtig am Kochen war im 19. Jahrhundert, wo die Leute wieder da drin zurückgefunden hatten und es da ein paar Theologen gab, da haben die angefangen, Ethiken zu schreiben. Also erstmal die christliche Ethik von Harles und dann halt die Ethik Martin Luthers in ihren Grundzügen von Luthard. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich zumindest den Eindruck, dass es eher eine typisch lutherische Sache ist, dann eine Ethik zu verfassen oder mal in der Idee von Ethik zu denken, weil du das vorher ja immer soteriologisch vermischt hast. Es ist ja immer Gottes Wille, den ich tue, um gerettet zu werden oder um gerettet zu sein. Und nicht, Ethik ist ja die reine Idee von, was ist gut, was ist schlecht. Nicht, was ist absolut notwendig, ansonsten sterbe ich auf die Art. Also eben, um es mal anders mit dem Wort auszudrücken, ist halt nichts Soteriologisches, sondern einfach was Ethisches. Ich fand das sehr passend, dass das
Lutheraner... Ja, ziemlich losgelöst einfach die Idee, was ist das Gute an...
Ganz genau, und es ist Gottes Wille, aber nicht in die, aber eben losgelöst von der Soteriologie, das heißt von dem, ich bin verloren und ich muss dafür sorgen, dass ich nicht in die Hölle komme, sondern ich bin gerettet, was kann ich jetzt Gutes tun für meinen Nächsten und für mich? In dem Zusammenhang. Und das ist der dritte Brauch und der ist bei Luther, also bitte, ich weiß nicht, klar, Luther war kein systematischer Theologe, der hat nicht über den dritten Brauch des Gesetzes geschrieben und es gibt garantiert auch Sachen, wo ich glaube, der war mal so ein bisschen kritisch, dass das wo reingenommen wird irgendwo.
Beziehungsweise es gibt auch solche Zitate von Luther, wo er im Prinzip sagt, der wirklich wiedergeborene, erleuchtete Christ, der komplett im Heiligen Geist wandelt, so sage ich das jetzt mal, der braucht eigentlich das Gesetz nicht, weil er von oder ganz automatisch das Gute macht und den Willen Gottes erfüllt und in der Liebe handelt.
Ja, und inwiefern ist das nicht Tertius? Das ist doch das Endgame von Tertius.
Das geht ja dann davon aus, dass du als Christ quasi gar nicht mehr das niedergeschriebene Gesetz brauchst. Also an sich du dich
dann ist da
du gar nicht mehr getrieben wirst vom Gesetz, dass du Gutes tust, sondern dass du es einfach so tust.
Ja, ist ein bisschen semantisch.
Aber so hat's Luther an manchen Stellen gefasst, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, das glaube ich, aber ich meine mit semantisch, ich sehe nicht wirklich einen klar definierten Unterschied zu dem Konzept vom Tertius Usus, sondern eher einen graduellen oder eine leichte Spielart. Aber das ist jetzt nicht so wie, den fand der furchtbar. Womit wir vielleicht auch wären bei Antinomismus, nur um den kurz noch mit reinzuschmeißen.
Ja, dagegen hat er sich ja klar gewehrt.
Ja genau, dagegen hat er sich gewehrt, aber das ist doch diese Idee. Also der Luther meint...
Der Antinomismus, ganz kurz, das war ja eine Strömung in der Reformation, wo man gesagt hat, das Evangelium reicht.
Das wäre also die, genau, diese letzte und Unterscheidung.
Man braucht das Gesetz gar nicht.
Genau, Evangelium ohne Gesetz und Gesetz ohne Evangelium. Und Gesetz ohne Evangelium ist so ein bisschen das, was wir vorhin hatten. Ja. Für Christen gibt's nur noch das Gesetz, weil das Evangelium ist nur für die, die noch nicht Christen geworden sind. Und der Antinomismus ist diese Sache, es gibt nur die gute Botschaft, du bist gut, so wie du bist. Nicht wie Luther gesagt hat, also der perfekte Christ ist, also die Umformung im Antinomismus wäre, der perfekte Christ ist ein normaler, sündigender Mensch, weil es gibt keine Sünde so richtig, denn es gibt kein Gesetz, es ist alles in Ordnung, Christus hat alles gut gefunden. Im Endeffekt das, wogegen Paulus schon gesprochen hat, was ich vorhin zitiert habe.
Aber verschiedene Stufen des Antinomismus. Und es gab einen ersten antinomistischen Streit und noch einen zweiten antinomistischen Streit. Und teilweise wurde dann argumentiert, wenn man sieht, was Christus am Kreuz getan hat und was er tun musste, um uns zu erlösen, dann reicht das im Prinzip schon. Dann erschrickt man darüber so krass, dass man sich ändert und dass man zur Erkenntnis des Evangeliums kommt.
Okay. Und dann gibt's das, was wir heutzutage hatten, nämlich I'm okay, you're okay.
Das kann eine Folge dessen sein.
Ganz genau.
Und noch ganz kurz zum dritten Gebrauch des Gesetzes in der Konkordienformel ist da auch ein bisschen die Schlagrichtung der wiedergeborene Christ, also in Klammern der Getaufte, der im Glauben lebt, der sündigt auch immer wieder. Und da ist das Gesetz dazu da, ihn auch wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
Ja, würde ich zustimmen.
Also noch nicht mal unbedingt so.
Wenn ich das jetzt richtig
verstanden habe. So sehr der Punkt, dass das Gesetz eine Gebrauchsanweisung ist für das richtige christliche Leben, aber ein Punkt, wo du dein Leben immer wieder gespiegelt bekommst.
Ja, also mehr, dass der zweite, ich finde den dritten, ich habe damit kein Problem. Ich finde das, wie ich schon gesagt habe vorhin, eine gute Übereinstimmung mit der Wille. Was ist dein Wille, Herr? Du hast mich gerettet, du hast mich befreit. Ich diene dir für immer. Wie kann ich dir dienen? Dienen heißt doch, den Willen Gottes kennen und ihn zu tun oder zu versuchen, ihn zu tun.
Genau, aber dann ist ja dem Gesetz der eigentliche Stachel genommen. Der verdammte Charakter.
Absolut, und das ist doch das Evangelium.
Genau, das ist das Evangelium. Die Frage beim dritten Gebrauch ist ja noch, inwiefern das Gesetz mich als Christen noch zurecht.
Ich bin ja noch nicht da, wo Luther denkt, dass man dann ist. Wir denken ja eigentlich, das ist mal erst am Ende wegen Simul Justus et Peccator. Aber das ist unsere Hoffnung. Und
das hat ja auch Luther gedacht. Ne? Also der Christ, der da vollkommen lebt, da hat ja auch Luther gesagt, dass das hier auf der Erde praktisch nicht passiert.
Ja. Und deswegen braucht man den Tertius Usus.
Ja. Gut, soweit, oder?
Das ist super, finde ich. Feedback freut uns, wie immer. Wir machen die Shownotes noch und wir denken uns fürs nächste Mal wieder was aus. Ich fand es eine gute Sache mit Gesetz und Evangelium jetzt hier als gutes Grundthema. Ja. Da können wir gerne so weitermachen, lieber Marc.
Dann bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Das war der zweite Podcast vom Lutherischen Erben. Also die zweite Folge von den neuen unschuldigen Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.